Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich bekam kürzlich eine Frage zugestellt, die eigentlich sehr faszinierend war und die mich dazu ermutigt hat, einmal eine Predigt über dieses Thema zu verfassen. Die Frage war, können wir eigentlich aus der Bibel heraus ableiten, dass König Salomo den Heiligen Geist hatte, dass er ihn überhaupt jemals gehabt hat? Und die Antwort mag Sie vielleicht ein wenig überraschen, denn sie ist anhand der Bibel gar nicht so eindeutig zunächst einmal festzustellen. Und wenn Sie dann auf dem Internet herumsurfen, wie ich es ein bisschen getan habe, mal zu sehen, was so andere sagen, da gibt es unglaubliche Konfusion und Meinungsverschiedenheiten. Wie sieht es aber aus? Kann man aus der Bibel heraus, aus der gesamten Zusammenfassung, den Zusammenhalt der Schrift feststellen, ob König Salomo den Heiligen Geist hatte und, was vielleicht sogar noch wichtiger ist, ob er ihn beibehielt bis zu seinem Tode oder ob er ihn vielleicht verloren hat? Fangen wir einmal an, uns ein paar Prinzipien zu verdeutlichen, ein paar sehr wichtige Aussagen, die das Thema eigentlich klarer und deutlicher darstellen. In 1. Chronik, Kapitel 29, da wird eine interessante Feststellung gemacht. 1. Chronik 29, Vers 23, wo wir Folgendes lesen. So setzte sich Salomo auf den Thron des Herrn als König an seines Vaters David statt, und Gott gab ihm Gelingen. Das ist wichtig. Er hat sich auf den Thron Gottes gesetzt, den Thron hier auf Erden, den Gott damals aufgerichtet hat für das Haus Israel, für das Haus Juda. Und auf diesen Thron setzte sich Salomo nach dem Tode seines Vaters David. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber schauen wir zunächst uns einmal 1. Chronik, Kapitel 28 an und fangen wir mit Vers 2 an zu lesen, was hier über das Verhältnis von David und Salomo gesagt wird. 1. Chronik 28 und Vers 2, denn ich möchte gleich vorwegschicken und sagen, Salomo, der König, hat sich auf den Thron Gottes gesetzt und er hat den Tempel gebaut für Gott, den Herrn. In 1. Chronik 28 und Vers 2, da lesen wir. Und der König David stand auf und sprach, hört mir zu, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen als Ruhestätte für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes, und hatte mich angeschickt, es zu bauen. Aber Gott ließ mir sagen, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und du hast Blut vergossen. Das soll uns auch etwas sagen, wie Gott dem Krieg gegenüber eingestellt ist. Nun hat der Herr, Vers 4, der Gott Israels, mich erwählt aus meines Vaters ganzem Hause, dass ich König über Israel sein sollte ewiglich. Denn er hat Juda erwählt zum Fürsten und im Hause Juda meines Vaters Haus. Und unter meines Vaters Söhnen hat er an mir Gefallen gehabt, dass er mich zum König machte über ganz Israel. Vers 5. Und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erweckt und erwählt, dass er sitzen soll auf dem Thron des Königtums des Herrn. Wiederum, auf dem Thron des Königtums des Herrn über Israel. Und er hat zu mir gesagt, dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn und ich will sein Vater sein und will sein Königtum bestätigen ewiglich, wenn er daran festhält, zu tun nach meinen Geboten und Rechten, wie es heute geschieht. Nun denn, vor den Augen ganz Israels, der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, haltet und suchet alle Gebote des Herrn eures Gottes, damit ihr das gute Land besitzt und es vererbt euren Kindern nach euch ewiglich. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. Mit anderen Worten, wenn keine Reue erfolgen würde. So siehe nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum sei getrost und mache es. Diese Aufforderung, sei getrost und mache es, die wird immer und immer wiederholt. Aber ich möchte zunächst auf eine interessante Aussage eingehen, wo wir gelesen hatten in Vers 6, dass Gott ihn erwählt hat zum Sohn und dass Gott sein Vater sein will. Schauen wir uns einmal einige Parallelstellen hierzu an, zu dieser Aussage in Jesaja, Kapitel 63. Überbreiten Sie Ihren Finger in 1. Chronik. Jesaja 63, angefangen in Vers 7. Da lesen wir, ich will der Gnade des Herrn gedenken, Jesaja 63 und Vers 7. Und der Ruhmestaten des Herrn in allem, was uns der Herr getan hat, und der großen Güte an dem Hause Israel, die er ihnen erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. Vers 8. Denn er sprach, sie sind ja mein Volk, Söhne, die nicht falsch sind. Darum ward er ihr Heiland in aller ihrer Not, nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht half ihnen. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von alters her. Aber, Vers 10, sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum ward er ihr Feind und stritt wider sie. Vers 11. Und da gedachte man wieder an die vorigen Zeiten, an Mose und an sein Volk. Wo ist er nun, der sie aus dem Meere heraufführte, samt den Hirten seiner Herde? Wo ist, der seinen Heiligen Geist in sie gab? Die Rede ist hier von Mose und Aaron und anderen, die auserwählt worden sind von Gott, die den Heiligen Geist erhalten haben von Gott. Lesen wir weiter in Vers 16. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Das war auch die Beziehung, die Gott haben wollte mit dem Volk. Weil wir gesehen haben, ganz besonders hier, sollte diese Beziehung bestehen zwischen Gott und Salomo. Und dann weiter in Kapitel 64 von Jesaja. Jesaja 64 und Vers 7. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer. Wir sind alle deiner Hände Werk. Herr, zürne nicht so sehr und gedenke nicht ewig der Sünde. Siehe doch an, dass wir alle dein Volk sind. Und dann noch in Kapitel 66 und die Verse 1 und 2. So spricht der Herr. Und das ist ganz eindeutig auch eine Bezugnahme hier auf das, was mit Salomo geschah. So spricht der Herr. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet, oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat das alles gemacht. Was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden, den Demütigen und auf den, der zerbrochenen Geistes ist. Und er zittert vor meinem Wort. Das war im Anfang im Leben von Salomo möglicherweise der Fall, aber dann gab es eine Änderung, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber wir sehen hier die Beziehung zunächst einmal, die Gott mit Salomo haben wollte. In 1. Chronik 28 und in Vers 20, da lesen wir erneut. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo, sei getrost und unverzagt und mache es. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Hause des Herrn vollendet hast. Salomo war dazu bestimmt, den ersten Tempel zu bauen. Aber es war klar, dass er viel Kraft und Hilfe von Gott dazu erhalten müsste. Und so lesen wir in 1. Chronik 29, und in Vers 19, dass David hier erneut folgendes Gebet spricht. 1. Chronik 29 und Vers 19. Und meinem Sohn Salomo gib ein rechtschaffenes Herz, dass er halte deine Gebote, Ordnungen und Rechte und dass er alles ausführe und diese Wohnstadt baue, die ich vorbereitet habe. David hat es bereits vorbereitet, hat bereits die Pläne entworfen. Aber er durfte das Haus nicht bauen, weil er ein Kriegsmann war, weil er Blut vergossen hat. Aber der Salomo, das sollte der Sohn des Friedens sein. Und er sollte und könnte und würde den Tempel bauen. Also das sind die Voraussetzungen hier. Und dann lesen wir, dass Salomo zum König gesalbt wurde. Das ist bedeutsam. Er wurde zum König gesalbt. Schauen wir uns einmal Zunächst 1. Könige Kapitel 1 an. 1. Könige Kapitel 1, die Verse 43 bis 47. Jonathan antwortete und sprach zu Adonai: Nein, denn unser Herr, der König David, hat Salomo zum König gemacht und hat mit ihm gesandt den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas, und die Kreter und Pleter, und sie haben ihn auf des Königs Maultier gesetzt. Und Zadok, der Priester, samt dem Propheten Nathan, hat ihn gesalbt zum König beim Gihon, und sie sind von dort heraufgezogen mit Freuden, so dass die Stadt voll Getümmel wurde. Das ist das Geschrei, das ihr gehört habt. Und schon sitzt Salomo auf dem königlichen Thron. Und die Großen des Königs sind hineingegangen, zu segnen unseren Herrn, den König David, und haben gesagt: Dein Gott mache Salomos Namen herrlicher als deinen Namen und lasse seinen Thron größer werden als deinen Thron. Und der König hat sich verneigt auf seinem Lager und hat so gesagt: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der heute einen meiner Söhne auf meinen Thron gesetzt hat, dass es meine Augen gesehen haben. Er wurde, wie ich sagte, gesalbt zum König. Aber schauen wir uns an, was noch geschah in 2. Chronik Kapitel 29. In 2. Chronik 29, oder vielmehr in 1. Chronik 29 und in Vers 22. 1. Chronik 29, Vers 22. Und sie aßen und tranken am selben Tage vor dem Herrn mit großen Freuden und machten zum zweiten Male Salomo, den Sohn Davids, zum König und salbten ihn dem Herrn zum Fürsten und Zadok zum Priester. Sie salbten Salomo dem Herrn zum Fürsten. Was ist mit dieser Salbung gemeint? Oder warum ist das jetzt wichtig? Warum hat das Bedeutung? Nun schauen wir uns die Salbungen an, die zuvor und danach geschehen sind. Wie sah das zum Beispiel mit der Salbung von König Saul aus? Der wurde ja als zum ersten König Israels gesalbt. 1. Samuel, Kapitel 10. 1. Samuel, Kapitel 10. Und lesen wir Vers 1. Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt, Saul, und küsste ihn und sprach: Siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Vers 6. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst, und da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Schauen Sie, mit der Salbung zum König würde auch eine Herzensänderung erfolgen. Und so lesen wir auch in Vers 9. Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz. Eine Bekehrung fand statt. Der Geist Gottes würde in ihn hineingegossen werden. Und alle diese Zeichen trafen ein an demselben Tage. Das war die Sache mit Saul, dem König Saul. Aber der Saul hat sich natürlich dann gegen Gott aufgelehnt. Und so hat Gott gesagt: Nein, jetzt werde ich einen anderen König zum König salben und ernennen. Ein Mann nach meinem Herzen, der meinen Willen tun wird. Und das war natürlich David. Schauen wir uns an, wie diese Salbung beschrieben wird. 1. Samuel, Kapitel 16 und Vers 1. 1. Samuel 16 und Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Und jetzt die Verse 12 und 13. Und da sandte er hin und ließ ihn holen, David, und er war bräunlich, mit schönen Augen, von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist es. Das heißt hier bräunlich, sagen andere Übersetzungen, hatte rötliches Haar. Und da nahm Samuel, Vers 13, sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin. Und Samuel machte sich auf und ging nach Rama. Also wir sehen hier, als der Saul zum König gesalbt wurde, erhielt er den Heiligen Geist. Als der David zum König gesalbt wurde, erhielt er den Heiligen Geist. Offensichtlich ist es so, dass als Salomo zum König gesalbt wurde, auch er in diesem Augenblick den Heiligen Geist erhielte. Das ergibt sich aus folgenden weiteren Stellen. Zunächst lesen wir in 2. Samuel Kapitel 12 etwas sehr Bedeutsames über das Verhältnis zwischen Gott und Samuel. 2. Samuel Kapitel 12 und die Verse 24 und 25. 2. Samuel 12, angefangen mit Vers 24. Es geht hier darum, dass der David Ehebruch betrieben hatte mit Bathsheba. Und er hat dann die Kühnheit oder die Unverfrorenheit, die Bosheit besessen, dann auch noch den Ehemann von Bathsheba umbringen zu lassen. Und dann starb der Sohn, der sich aus der Beziehung von David und Bathsheba ergeben hatte. Und heißt es jetzt hier in Vers 24, nachdem der Sohn gestorben war, und als David seine Frau Bathsheba getröstet hatte, da ging er zu ihr hinein und schlief bei ihr, und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo. Und der Herr liebte ihn. Gott liebte Salomo. Sehr wichtig zu beachten. Und er tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan, und er nannte ihn Jedidia, um des Herrn willen. Jedidia, das bedeutet so viel wie der Geliebte des Herrn. Der Name von Salomo wurde dann in auch diesen Namen Jedidia umgewandelt oder hatte einen weiteren Namen erhalten. Und der bedeutete eben der Geliebte des Herrn. Also Gott liebte ihn. Warum ist das wichtig? Nun, schauen wir uns an, was die Bibel sagt, wen Gott ganz spezifisch auch geliebt hat. Matthäus Kapitel 3. Matthäus Kapitel 3 und lesen wir Vers 17, eine sehr bekannte Stelle. Das war die Stelle, als Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen ließ, nicht weil er bereuen musste, nicht weil er eine Sünde begangen hätte. Johannes taufte ja zur Reue, sondern er wollte uns ein Vorbild geben, ein Beispiel geben. Und als das geschehen war, da lesen wir in Matthäus Kapitel 3 und Vers 17, und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach. Das war nicht die Stimme von Gott im Herrn oder Gott Vater, denn Christus hat gesagt, keiner hat jemals die Stimme Gottes des Vaters gehört. Das war scheinbar ein Engel hier, der die Botschaft des Vaters weiterleitete. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn. Oder wie es andere Übersetzungen haben, wie die Lutherbibel 2009, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auch in Matthäus 17 und Vers 5. Auf dem Berg der Verklärung, wie es heißt. In Matthäus 17 und Vers 5, da lesen wir, als er noch so redete, der Petrus, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, mein geliebter Sohn, laut Lutherbibel 2009, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Also hier wiederum wird bestätigt, dass Gott der Vater Christus liebte. Christus war sein geliebter Sohn. Auch in Johannes Kapitel 10 wird deutlich noch gemacht, warum diese enge Beziehung bestand. Johannes Kapitel 10 und Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder empfange. Christus war als Mensch in allem total, absolut dem Vater gehorsam. Das hätte Salomo auch sein sollen. Oder zumindest hätte er sich natürlich bemühen sollen. Er hätte nicht sündenlos leben können, das ist klar. Kein Mensch, mit der Ausnahme von Jesus Christus, hat jemals sündenlos gelebt und wird jemals sündenlos leben in diesem Fleisch. Aber es geht um die Bemühung. Es geht um die Bemühung. Wir lesen auch etwas weiteres. Und zwar über das Verhältnis von Jesus und Johannes. Nicht Johannes dem Täufer, hier, es geht um den Apostel Johannes. In Johannes Kapitel 13, da lesen wir Vers 23. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Das wird hier ganz besonders betont. Auch in Kapitel 21. Im Buch Johannes, Johannes 21 und Vers 20. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Und dann wollte Petrus wissen, ja, was passiert jetzt mit dem? Wenn ich den Märtyrertod sterben muss, wird er auch den Märtyrertod sterben. Und Christus sagt, ja, was geht es dich an? Aber hier wird eine besondere Betonung hervorgehoben. Christus hat natürlich alle Jünger geliebt, darum geht es nicht. Aber es war schon eine enge Beziehung, eine engere Beziehung zwischen Jesus und Johannes. Jesus sah etwas in Johannes, was er vielleicht in anderen zunächst einmal nicht sah. Nun, um es klar und deutlich zu sagen, es war hier keine homosexuelle Beziehung, als wie so ein paar Kommentare das zum Ausdruck bringen wollen. Absolut nicht. Christus ist ja das Wort Gottes. Er hat das gesamte Wort Gottes, die gesamte Bibel inspiriert und sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wird sehr deutlich, was Christus von praktizierender Homosexualität hält. Es ist ein Gräuel, absolut ein Gräuel. Und unsere jungen Leute ganz besonders sollten aufpassen, dass sie nicht falsche Vorbilder sich vor Augen stellen, weil jemand vielleicht ein hochrangiger Politiker homosexuell ist und in einer homosexuellen Partnerschaft lebt mit jemand anderem, dass man sagt, oh ja, wenn der das kann, kann ich das auch. Nein, Christus sagt, Gott sagt, das ist ein Gräuel. So etwas soll man nicht tun. Es geht also nicht um eine homosexuelle Beziehung, aber es war eine bestimmte enge Beziehung, eine liebevolle Beziehung vorhanden. Später sagte Christus, als er am Kreuz hing, zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Er wies natürlich auf Maria hin. Und er sagte dann zu Maria, Maria, siehe, das ist dein Sohn. Und Johannes nahm dann Christi Mutter in sein Haus. Nun, warum hat er nicht zum Beispiel das auch seinen Brüdern gesagt? Die wurden ja auch bekehrt. Wir lesen Apostelgeschichte 1, das können Sie nachher nachlesen, dass auch alle Brüder zusammen waren mit den Jüngern. Und als dann der Heilige Geist gegeben wurde in Apostelgeschichte 2, haben die auch den Heiligen Geist erhalten. Normalerweise wäre Jakobus, der Erstgeborene nach Christus, derjenige gewesen, der sich um seine Mutter hätte kümmern sollen. Aber Christus sah etwas in Johannes, was er zum Beispiel in Jakobus nicht sah. Und deswegen hatte er dem Johannes seine Mutter anvertraut. Also hat Christus auch hier ganz besonders Johannes geliebt. Ich füge das hinzu und führe das aus, weil wir ja gelesen hatten, dass Gott den Salomo liebte. Da gab es eine enge Beziehung zwischen beiden, die hätten andauern sollen. Schauen wir uns auch einmal an, was ganz grundsätzlich gesagt wird in Psalm 146. Psalm 146. Und lesen wir einmal Vers 8. Es heißt, Gott, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist. Der Herr macht die Gefangenen frei. Vers 7, jetzt Vers 8. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Salomo hatte einen guten Anfang. Salomo war aufrichtig. Die Frage ist, hat Salomo den Heiligen Geist, wenn er ihn erhalten hat, wieder verloren? Nun, bei Saul war das der Fall. Der König Saul hatte den Heiligen Geist erlangt, wie wir gesehen haben, hat ihn dann aber verloren. David hat den Heiligen Geist nicht verloren, hat sich aber sehr darum besorgt, dass er ihn nicht verlieren würde, vor allen Dingen, als er diese schreckliche Sünde begangen hat, mit Bathseba und mit Uriah. Dann hat er Gott gebeten, nimm bitte deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ihm war klar, auch er könnte in die Gefahr geraten, wenn er jetzt nicht bereut hätte, wenn er weiter diesen schrecklichen Weg der Sünde gegangen wäre, dann hätte er auch den Heiligen Geist verlieren können. Aber es war nicht nur so, dass Gott den Salomo liebte. Wir lesen auch, dass Salomo Gott liebte. In 1. Könige, Kapitel 3. 1. Könige, Kapitel 3. Und lesen wir Vers 3. Das heißt hier in der revidierten Luther 2019 oder 2017, Salomo aber hatte den Herrn lieb, aber die Elberfelder Bibel schreibt, Salomo aber liebte den Herrn und wandelte nach den Satzungen oder laut der Elberfelder Bibel und lebte in den Satzungen seines Vaters David. Wäre schön, wenn hier jetzt ein Punkt stünde und nichts weiter gesagt würde. Aber hier gab es bereits schon den Ansatz zu einem Problem. nur, dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Schauen Sie, das hatte David nie getan. David hat nie Götzendienst betrieben. Bei Salomo war das ein wenig anders. Der hat auch da zunächst einmal an diesem Götzendienst teilgenommen. Aber von dieser Sünde abgesehen, heißt es hier, dass er den Herrn liebte. Und es ist natürlich die Liebe Gottes, dass man seine Gebote hält. Und er wandelte nach den Satzungen seines Vaters David oder er lebte in diesen Satzungen. Wer liebt Gott grundsätzlich? In Psalm 31 lesen wir Vers 24. Psalm 31 und Vers 24. Liebe den Herrn, alle seine Heiligen. Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Die Heiligen Gottes, die grundsätzlich den Heiligen Geist haben, die lieben den Herrn. Hier lesen wir, dass Salomo Gott liebte. Auch hier wiederum eine starke Andeutung, dass er den Heiligen Geist erhalten hat. Aber wahrscheinlich genau im Zeitpunkt, als er zum König gesalbt wurde. Und dann hat Gott dem Salomo ein weises Herz gegeben, und zwar aufgrund seiner Bitte. Aufgrund seiner Bitte. 1. Könige, Kapitel 3, angefangen Vers 5. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traume des Nachts. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist, in Wahrheit und Gerechtigkeit, mit aufrichtigem Herzen vor dir, und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Schauen Sie, der Salomo, der wusste das. Er wusste, dass der David von Gott geliebt war dafür, dass er in Gerechtigkeit gewandelt ist. Vers 7. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder ein noch aus. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dies dein mächtiges Volk zu richten? Und das gefiel dem Herrn, Vers 10, dass Salomo darum gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Es würde eine Ausnahme geben, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Und dann sagt er, und dann gebe ich dir auch noch hinzu, was du nicht erbeten hast. Aber hier ist der Punkt. Gott würde Salomo ein weises Herz geben, so weise, wie kein anderer Mensch es gehabt hat und haben würde. Bis auf eine Ausnahme. Nun, wenn das nicht bedeutet, dass Gott ihm den Heiligen Geist gab, den Geist der Weisheit, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, dann ist so etwas sehr schwer zu verstehen. Nach dieser Aussage kommt es zu dem salomonischen Urteil in Kapitel 3, angefangen Vers 16. Das ist Ihnen sicherlich bekannt. Aber wir möchten hier kurz auf die Weisheit eingehen, die der Salomo hatte. Denn in 1. König 3 und Vers 28, nachdem dieses salomonische Urteil gesprochen worden war, da lesen wir Folgendes. Und ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten oder ehrten oder respektierten den König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war. Schauen Sie, die Weisheit Gottes in einer Person kann nur dann gegeben sein, wenn der Heilige Geist gegeben worden ist. Dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. Wir werden dies noch in weiteren Stellen lesen, dass die Weisheit Gottes, die göttliche Weisheit, die Weisheit, die Gott hat, in Salomo war. Und wenn wir uns die Größe der Weisheit Gottes einmal anschauen, die in Salomo war, lesen wir 1. Könige Kapitel 5 und Vers 9. Und hier wird eine interessante Parallele, ein Zusammenhang aufgezeigt. Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist, so weit wie Sand am Meer des Ufers oder vielmehr am Ufer des Meeres liegt. Lesen wir weiter in Vers 10, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen, und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Ishrashita, und dann werden andere hier aufgeführt, von denen man nicht mehr allzu viel weiß. Und er war berühmt unter allen Völkern ringsum. Und er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Und er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an, auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Wand wächst. Und auch dichtete er von den Tieren des Landes, von Vögeln, vom Gewürm und von Fischen. Vers 14. Und aus allen Völkern kamen sie, zu hören die Weisheit Salomos und von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Lesen wir auch in Kapitel 10, 1. Könige 10, die Verse 23 und 24. 1. Könige, Kapitel 10, und die Verse 23 und 24. Und so war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Welt begehrte, Salomo zu sehen, damit sie die Weisheit hörten, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Wo es hier heißt, dass alle Welt begehrte, Salomo und seine Weisheit zu sehen und zu hören, da schreibt die Parallelstelle in 2. Chronik, Kapitel 9, die Verse 22 bis 23, dass alle Könige auf Erden begehrten, von König Salomos Weisheit zu hören und sie zu sehen. So groß war die Weisheit, auf die wir auch gleich noch weiterhin zu sprechen kommen werden. Aber es geht mir auch darum, hier den Zusammenhang zu sehen zwischen der Weisheit und dem Geist und der Tatsache, dass es Gottes Weisheit war, die jetzt in Salomo wohnte. Und dann lesen wir in 1. Könige Kapitel 8 und Vers 14 eine weitere bedeutsame Stelle. 1. Könige Kapitel 8 und Vers 14. Und der König wandte sein Angesicht und segnete die ganze Gemeinde Israel. Und die ganze Gemeinde Israel stand. Der König Salomo segnet die Gemeinde Israel. Warum ist das wichtig? Nun, schauen wir uns einmal etwas an, was von dem Segen gesagt wird, diesem göttlichen Segen. 1. Mose, Kapitel 47 und Vers 10. Man könnte sagen, ja, der Salomo, der hat es deshalb getan, der war ja nun der König und der konnte von daher alle anderen segnen. Aber so einfach ist diese Erklärung nicht. In 1. Mose 47 und Vers 10, da lesen wir, der Jakob, der segnete den Pharao und ging hinaus von ihm. Schauen Sie, der Pharao, das war der Herrscher über Ägypten. Aber es war Jakob, der den Pharao segnete. Warum ist das jetzt wiederum wichtig? Warum wird das hier erwähnt? Nun, in Hebräer Kapitel 7 wird etwas sehr Grundsätzliches gesagt über den Segen. Hebräer Kapitel 7 und lesen wir die Verse 6 bis 7. Es geht hier um Melchisedek, dem Hohepriester, der herauskam, es war ja kein anderer als Jesus Christus, der herauskam, um den Abraham zu segnen. Und Paulus schreibt hier über diese Episode und sagt Folgendes. In Vers 6, Hebräer 6, der aber, der nicht von ihrem Stamme war, Abraham, nahm den Zehnten von Abraham, oder vielmehr der Melchisedek, der war nicht von dem Stamme von Levi, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte. Nun ist aber unstreitig, dass das Geringere, Abraham, vom Höheren, Melchisedek, gesegnet wird. Mit anderen Worten, der Höhere, geistlich gesehen, segnet den Niedrigeren, geistlich gesehen. Und es wird auch in 3. Mose deutlich. 3. Mose, Kapitel 9. 3. Mose, Kapitel 9, deswegen lesen wir auch zum Beispiel, dass der Isaak seine Söhne segnete. In 3. Mose, Kapitel 9 und in Vers 22. Und Aaron hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie. und stieg herab, nachdem er das Sündopfer, Brandopfer, Dankopfer dargebracht hatte. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte, und als sie wieder herauskamen, da segneten sie das Volk. Und dann erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Also diese Segnung hatte schon etwas Bedeutsames an sich und für sich. Und die Tatsache ist aber die, dass es Mose und Aaron waren, also die Höheren in diesem Sinne, die die Niedrigeren, das Volk, segneten. Das gleiche gilt für Salomo, der das Volk segnete. Natürlich hatten Mose und Aaron den Heiligen Geist. Natürlich hatte Melchisedek als Jesus Christus natürlich den Heiligen Geist, keine Frage. Aber wir sehen hier diese interessante Parallele. Auch in 4. Mose Kapitel 6, die Verse 22 und 23, da wird auch deutlich, dass dieser Segen im Auftrag Gottes geschieht. Durch Gott geschieht, könnte man sagen. 4. Mose Kapitel 6, Vers 22. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Also diese Segnung erfolgte im Auftrage Gottes und sie war stellvertretend für den Segen, den Gott ausschütten würde über das Volk. Das gleiche findet sich hier im Falle von Salomo. Und dann lesen wir, dass Salomo den Tempel einweiht. In 2. Chronik, in Kapitel 6, angefangen in Vers 1. 2. Chronik 6 und Vers 1. Und da sprach Salomo: Der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut, dir zur Wohnung und einen Sitz, da du ewiglich wohnest. Und der König wandte sein Antlitz und segnete die ganze Gemeinde Israel. Und die ganze Gemeinde Israel stand und er sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der durch seinen Mund zu meinem Vater David geredet und es mit seiner Hand erfüllt hat, als er sagte: Sei der Zeit. Da ich mein Volk aus Ägyptenland geführt habe, habe ich keine Stadt erwählt, aus allen Stämmen Israels ein Haus zu bauen, dass mein Name daselbst sein sollte, und habe auch keinen Mann erwählt, dass er Fürst sein sollte über mein Volk Israel. Aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name daselbst sei. Und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel herrsche. Und als mein Vater David im Sinne hatte, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen, da sprach der Herr zu meinem Vater David: Du hast wohlgetan, dass du im Sinne hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn, der von dir kommen wird, soll meinem Namen das Haus bauen. Und so hat nun der Herr sein Wort bestätigt, dass er geredet hat, denn ich bin an die Stelle meines Vaters David getreten und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr geredet hat, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus gebaut und habe die Lade hineingestellt, in der die Tafeln des Bundes sind, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hat. Schauen Sie, hier weiht er den Tempel ein. Aber etwas weiteres wird interessanterweise in einer Parallelstelle gesagt, in 1. Könige Kapitel 8 und in Vers 22. Das wird nachher in der Stelle in Chronik auch gesagt, aber ich möchte hier auf 1. Könige 8 eingehen. 1. Könige 8 und Vers 22. Da heißt es nämlich: Und Salomo trat vor den Altar des Herrn, angesichts der ganzen Gemeinde Israel, und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach. Er betete vom Altar für und über die Gemeinde Israel. Nun, wenn man den Heiligen Geist nicht hat, könnte man das nicht tun, dürfte man das nicht tun, sollte man das nicht tun. Also hier wird es auch wiederum deutlich, dass hier eine interessante Parallele stattfindet. Und da lesen wir weiter in Vers 23. Herr, Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden, dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Also er spricht hier von Knechten, die vor Gott wandeln von ganzem Herzen. Der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Also David war jetzt ein Knecht, laut Salomo, der von ganzem Herzen vor Gott gewandelt ist. Und mit deinem Munde hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage, Vers 25. Nun, Herr, Gott Israels, halt deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast, es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Und nun, Gott Israels, Vers 26, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Salomo wusste genau, was das Versprechen war, was die Anforderung war. Gott hatte es ihm ja auch selbst gesagt. Vers 27. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes. Jetzt spricht er über sich selbst. Er bezeichnet sich selbst als ein Knecht Gottes. Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf das du hörest das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Dass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über die Stätte, von der du gesagt hast, du sollst, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet, Salomo, und wollest erhören das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Und wenn er dann weiterspricht, und sie können sich das nachher durchlesen, was für ein herzzerreißendes Gebet dies ist, ein aufrichtiges Gebet, da war keine Heuchelei, da war keine Show, das war ernstlich und ehrlich gemeint. Salomo fing sehr, sehr gut an in seinem Leben. Er hatte offensichtlich hier, wenn man alles diese Stellen zusammennimmt, den Heiligen Geist. Wir werden noch mehr Beweise dafür sehen. Also auch David und Salomo, beide werden hier die Knechte Gottes genannt. Und dann kommt natürlich die Königin von Saba, eine sehr interessante Erzählung. Die wird in 1. Könige 10 beschrieben. Ich möchte kurz diese Stellen auch lesen. In 1. Könige 10, angefangen in Vers 1. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Spezerei trugen, viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, da redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte, und Salomo gab ihr Antwort auf alles, und es war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Oder andere Übersetzungen haben auch, es blieb ihm nichts geheim. Da aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speisen für seinen Tisch und die Sitzordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken und seine Brandopfer, die er in dem Hause des Herrn opferte, stockte ihr der Atem. Und sie sprach zum König, es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört habe von deinen Taten, von deiner Weisheit. Ich hab's nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Und gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übest. Schauen Sie, das war eine Aussage von der Königin von Saba. In 2. Chronik, Kapitel 9, Vers 8, wird noch eine weitere Sache ergänzt. 2. Chronik, Kapitel 9 und Vers 8. Der Herr, dein Gott, sei gelobt, der dich lieb hat, oder wie die Elberfelder Bibel beschreibt, der dich liebt, dass er dich auf seinen Thron gesetzt hat, den Thron Gottes, zum König des Herrn, deines Gottes. Und weil dein Volk Israel lieb hat, oder liebt, auf das er es ewiglich bestehen lasse, darum hat er dich über sie zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Auch das sagt sie hier deutlich, eine weitere Aufforderung, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Scheinbar hat er es in dem Augenblick getan, noch. Aber er hatte, wie ich sagte, schon dieses Problem, denn er hat den Tempel gebaut, aber hat dann auch seinen Frauen, vielen Frauen und Nebenfrauen, Häuser gebaut zu ihrem und für ihren Götzendienst. Also mit dem Götzendienst hat er immer so ein bisschen ein Problem gehabt und dann natürlich mit der Vielweiberei, die ihm dann letztendlich zum Verderben gereichte. Aber ich möchte Matthäus Kapitel 12 vorlesen, hat nämlich Christus etwas gesagt über die Weisheit Salomos. Matthäus Kapitel 12 und Vers 42. Die Königin vom Süden, die Königin von Saba, wird auftreten beim Gericht. Es geht hier um das große weiße Throngericht, die zweite Auferstehung. Sie wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht der Generation, zu der damals Christus kam, und wird es verdammen, wird es verurteilen, wird sagen, warum habt ihr nicht Reue getan? Warum habt ihr nicht geachtet auf das, was ich, Jesus, ihnen damals gesagt habe? Denn der Salomo, der hatte große Weisheit und die Königin von Saba hat auf diese Weisheit geachtet. Aber was sagt Christus hier? Denn sie kam vom Ende der Erde, Salomos Weisheit zu hören, und sie hier ist mehr als Salomo. Natürlich, Christus hatte weitaus größere Weisheit, selbst als Mensch, als Salomo, denn er war ja der Sohn Gottes, der zu einem Menschen wurde, hatte aber den Geist des Vaters in sich in aller Fülle. Das war die Ausnahme, von der ich eben sprach. Christus hatte weitaus mehr Weisheit natürlich als Salomo. Aber dann lesen wir weiter über Salomo. Das hat nichts damit zu tun, dass Salomo nicht die Weisheit Gottes in sich hatte. In 2. Chronik, Kapitel 11, die Verse 16 und 17. 2. Chronik, Kapitel 11, die Verse 16 und 17. Und die den Herrn, den Gott Israels, von Herzen suchten, das war dann nach dem Tode von Salomo, als dann es zu der Reichsteilung kommen würde, die folgten den Leviten aus allen Stämmen Israels nach Jerusalem, dass sie opferten dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, Vers 17. Und so machten sie das Königreich Juda mächtig und stärken Rehabiam, den Sohn Salomos, für 3 Jahre. Nur so lange hat's gedauert. Aber hier, denn 3 Jahre wandelten sie in dem Wege Davids und Salomos. Interessant. Nicht nur in dem Wege Davids, hier wird auch Salomo erwähnt. Im Großen und Ganzen heißt es hier, sie wandelten in den Wegen Davids und Salomos. Was sehr deutlich macht, dass Salomo zunächst einmal sehr gerecht gelebt hat, mit der Ausnahme des Götzendienstes, der immer so ein bisschen unterschwellig vorhanden war, dann wohl scheinbar sich total abgewandt hat für eine Zeit, als er alt wurde, wie es heißt, von Gott. Aber es deutet auf eine späte Reue noch hin, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber in Nehemia wird diese Warnung ausgesprochen. Und schauen Sie, das sollte uns zur Warnung dienen, wenn wir auf der Suche nach der Wahrheit sind, wenn Gott uns die Wahrheit eröffnet und wir beginnen, nach der Wahrheit zu leben, vielleicht sogar den Heiligen Geist erhalten, der uns dann noch mehr die Kraft gibt, Gottes Gebote zu halten, dann seien wir nicht hochmütig und meinen nicht, ach, uns kann nichts passieren. David hat es vielleicht auch so gedacht. Salomo hatte vielleicht auch gedacht, ja, ich kann ein bisschen Götzendienst ruhig betreiben. David, na, ich bin der König, wer will mir was? Ich kann doch ruhig Ehebruch begehen. Ich kann dann den Ehemann von der Frau, mit der ich Ehebruch begangen habe, umbringen lassen. Schauen Sie, das ist gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Wehret den Anfängen, wie es heißt. Sie merken, dass in Ihrem Leben etwas ist, was nicht dort sein sollte. Schaffen Sie es weg, bevor es zur Lawine wird, bevor es schlimmer und schlimmer wird. In Nehemia Kapitel 13 und Vers 26 wird nämlich Folgendes über Salomo gesagt. Nehemia 13 und Vers 26. Hat nicht Salomo, der König von Israel, ihretwegen, weswegen, nun der heidnischen Frauen wegen, gesündigt? Und war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich. Und er war seinem Gott lieb. Da wiederum, wie es der Elberfelder-Bibel sagt, und er war geliebt von seinem Gott. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Selbst ihn verleiteten die ausländischen Frauen zur Sünde, zum Götzendienst. Deswegen sagt Gott auch, man soll sich nicht verheiraten mit jemandem, der kein wahrer Christ, keine wahre Christin ist, wenn man selbst Christ ist oder eine Christin. Das passt nicht zusammen. Das kann zu Konflikten kommen. Natürlich, wenn man schon verheiratet ist, dann soll man versuchen, in Harmonie und Frieden zu leben, natürlich. Aber hier war das Problem mit Salomo. Er hätte darauf achten sollen, was Gott ihm sagt. Er hätte weiterhin konsequent den Weg Gottes gehen sollen. Hat es dann nicht getan. Aber es sieht so aus, dass er zu Ende seines Lebens doch noch bereut hat. Im Buch Prediger, was er nun selbst ja geschrieben hat, Da lesen wir in Kapitel 12 und Vers 12. Prediger, Kapitel 12 und Vers 12. Und über sie hinaus, mein Sohn, da lass dich warnen. Er spricht jetzt seinen Sohn an. Des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren macht den Leib müde. Das kann man sehr deutlich auch heute sagen. Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Worauf kommt es an? Was ist letztendlich das Wichtigste? Fürchte Gott, respektiere Gott, ehre Gott, fürchte dich, ihn zu verletzen, gegen ihn zu sündigen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Oder wie es auch übersetzt werden kann, wie die Schlachterbibel es bringt. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Das würde niemand sagen zu Ende seines Lebens, der die unvergebbare Sünde begangen hat, eine Sünde, wo man sich weigert, aus Hass heraus Gott gegenüber ihm gehorsam zu sein, zu bereuen. Das ist nicht die Einstellung von jemandem, der sich total von Gott abgewandt hat, in Hass, in Auflehnung. Und dann sagt er auch in Vers 14, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist, sei gut oder böse. Heute meint man vielleicht, man kann Gott spotten, man kann vielleicht tun und lassen, was man will, aber die Zeit der Abrechnung, die kommt. Die wird kommen. Das hat der Salomo auch gewusst. Auch in Kapitel 5, Prediger Kapitel 5, gibt es eine sehr interessante Andeutung davon, dass er zu Ende seines Lebens bereut hat. In Prediger Kapitel 5 und Vers 6. Wo viele Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchte Gott, ehre Gott, respektiere Gott. So etwas würde niemand sagen, der sich von Gott total abgewandt hat. Es ist auch wichtig zu begreifen, dass er selbst, wo er dieses Leben der geistlichen Verblendung, sagen wir mal, geführt hat, der Nichtigkeit zeitweilig, dass er seine Weisheit, die ihm Gott gegeben hat, nie verloren hat. Nun, die Weisheit alleine macht es ja nicht. Man muss ja auch der Weisheit gemäß handeln. Das war bei ihm das Problem. Aber die Weisheit selbst hatte er scheinbar nie verloren. Prediger Kapitel 2 und Vers 9. Er sagt, dieser Prediger spricht von sich selbst, er war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren, auch da blieb meine Weisheit bei mir. Hat viele Experimente durchgeführt mit Frauen und all diese Sachen, die er getrieben hat, aber seine Weisheit, die er von Gott erhalten hatte, die blieb bei ihm. Auch in Vers 13, da lesen wir, da sah ich, dass die Weisheit die Tore übertrifft, wie das Licht die Finsternis. Schauen Sie, da keine Frage hier, er wusste genau, was Weisheit war, dass Weisheit so viel wertvoller war und wichtiger war als Torheit. Aber wie gesagt, er hat es nicht immer danach durchgeführt und danach gelebt. Nun, man muss auch begreifen, dass Salomo Teile der Bibel schrieb. Und Gott inspiriert Menschen, die haben dann inspirierte Schriften verfasst, die nachher dann in der Bibel zusammengefasst worden sind. Gott würde niemanden inspirieren, Teile der Bibel zu schreiben, der nicht den Heiligen Geist gehabt hat. Sie können sich alle die Autoren anschauen, die hier namentlich in der Bibel erwähnt werden. Nicht einer ist dabei, der den Heiligen Geist nicht hatte. Interessant ist auch, was David, oder vielmehr Salomo, der Sohn Davids, geschrieben hat. Er schrieb das Buch der Sprüche. Worum geht es bei dem Buch der Sprüche? Nun, wie man weise wird, wie man gerecht lebt. Er schrieb den Predigerbrief. Hier geht es um Eitelkeit und Nichtigkeit ohne Gott. Dann schrieb er natürlich das Hohelied, das von der wahren Liebe spricht, auch unter den Menschen, unter Ehefrau und Ehemann. Und dann schrieb er auch zwei Psalmen. Psalm 72, das ist ein Psalm, der um Recht und Gerechtigkeit für den König bittet. Und dann ganz interessanterweise Psalm 127, wenn der Herr das Haus nicht baut. Schauen Sie, alles dies deutet klar darauf hin, dass Salomo inspiriert war, von Gott diese Dinge niederzuschreiben, weil er eben auch den Heiligen Geist hatte. Denn letztendlich, das, was Salomo niederschrieb, das war ihm auch bewusst, das war von Gott inspiriert. In Prediger Kapitel 12 lesen wir die Verse 9 bis 11. Prediger 12 und Vers 9. Es bleibt noch übrig zu sagen, der Prediger war ein Weiser, und lehrte auch das Volk gute Lehre, und er hörte und forschte, er formte viele Sprüche. Der Prediger suchte, dass er fände angenehme Worte, und schriebe recht die Worte der Wahrheit. Die Worte der Weisen sind wie Stacheln und wie eingeschlagene Nägel sind die einzelnen Sprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und dieser einzige Hirte war natürlich kein anderer als Gott. Der Salomo, der wusste das. Es war vielleicht eine etwas zwiespältige Situation, selbst vielleicht in hohem Alter oder sagen wir mal im späteren Alter, als er sich dann von seinen Frauen hat betören lassen, Götzendienst betrieben hat, selbst Götzendienst betrieben hat, war er scheinbar immer noch dabei, das Volk zu lehren, Gottes Wort zu lehren. Hat vielleicht gedacht, er könnte beides miteinander kombinieren. Wir lasen, dass Gott Salomo seine Weisheit gab, in sein Herz gab und auch die Verbindung zu dem Geist wurde erwähnt. Schauen wir uns kurz einmal an, was Gott zu dem Geist der Weisheit sagt. Kann man das voneinander trennen? Kann man Gottes Weisheit in seinem Herzen haben, ohne dass man den Heiligen Geist in seinem Herzen hat? 2. Mose 28, die Verse 2 und 3. 2. Mose 28, die Verse 2 und 3. Und du sollst Aaron, deinem Bruder, heilige Kleider machen, zur Ehre und als Schmuck, und sollst reden mit allen, die weisen Herzens sind, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie Aaron Kleider machen zu seiner Weihe, dass er mein Priester sei. Es geht nicht nur um die Weisheit Gottes, die Gott in diese Menschen gegeben hat, sondern es geht um den Geist der Weisheit. Und das Gleiche trifft natürlich dann auch auf Salomo zu. In 2. Mose 31 lesen wir angefangen Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamme Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeiten, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber, Bronze, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Und siehe, ich habe ihm beigegeben Oholiab, den Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan, und habe allen Kundigen die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. Da ging es um physische Dinge. Auch mit Salomo ging es teilweise um physische Dinge. Er sollte ja den Tempel bauen. Wenn uns heute Gott den Geist der Weisheit gibt, und wenn wir nicht genug Weisheit haben, dann sollen wir laut Jakobus darum beten, dass wir die Weisheit erhalten von Gott, richtige Entscheidungen zu treffen, wenn wir nicht so recht wissen, was die Entscheidung sein sollte. Aber wenn es heute um den Geist der Weisheit geht, geht es hauptsächlich auch um geistliche Dimensionen. Wie sollen wir in geistlicher Hinsicht leben? Wir werden jetzt konfrontiert mit gewissen Problemen. Wie sollen wir uns da jetzt verhalten? Wie sollen wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten? Sollen wir da klein beigeben? Sollen wir da Kompromisse schließen? Sollen wir da die Menschen mehr lieben als Gott? Und so weiter und so fort. Sollen wir den Menschen mehr gehorchen als Gott, wenn es zu einer Konfliktsituation kommt? Das ist der Geist der Weisheit, den Gott uns gibt, den Gott uns anbietet, den wir annehmen müssen, den wir gebrauchen müssen und den wir natürlich dann auch insoweit anwenden müssen, um der Weisheit gemäß zu handeln. Aber es geht hier um den Geist der Weisheit, der den Menschen gegeben wurde. Auch in Josua kann man das deutlich sehen. Zunächst einmal in Josua, der wird ja zum Nachfolger von Mose ernannt, aber in 4. Mose 27 zunächst einmal. 4. Mose 27, da lesen wir angefangen in Vers 15. Und denken wir auch an die Tatsache, dass Salomo gesalbt wurde, dass Hände aufgelegt wurden, um ihm diese Salbung zu verabreichen und ihn zum König zu machen. In 4. Mose 27, angefangen in Vers 15. Und Mose redete mit dem Herrn und sprach: Der Herr, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und eingeht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist. Er war schon drin, aber es gebrauchte und benötigte mehr. Die zusätzliche Weisheit war notwendig. wie man jetzt auf richtige Weise lebt. Dieser Josua, heißt es, der Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn und lass ihn treten vor den Priester Eleasa und vor die ganze Gemeinde und bestelle ihn vor ihren Augen und lege von deiner Herrlichkeit auf sie oder auf ihn, damit ihm gehorche die ganze Gemeinde der Israeliten. Und er soll treten vor Eleasa, den Priester, und der soll für ihn mit den heiligen Losen den Herrn befragen, und nach dessen Befehl sollen aus- und einziehen er und alle Israeliten mit ihm und die ganze Gemeinde. Und Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm Josua und ließ ihn treten vor den Priester Eleasa und vor die ganze Gemeinde und legte seine Hände auf ihn und bestellte ihn, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Hier wird jetzt die Nachfolge bestimmt, gesegnet. In 5. Mose 34 wird noch etwas weiteres hierzu gesagt. 5. Mose 34 und in Vers 9. Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Auch hier wiederum ganz klar und deutlich. Gott gab ihm Weisheit durch seinen Geist in ihm. Nun, es gibt noch eine weitere Stelle, die interessant ist, die ein wenig über das hinausgeht, was die Bibel ausdrücklich sagt. Aber die gleichwohl, ich dachte, eine interessante Spekulation darstellt, sagen wir einmal. Und zwar lesen wir in Hebräer Kapitel 11 und Vers 32. Hebräer 11 und Vers 32. Was soll ich noch mehr sagen, sagt Paulus. Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Und alle die werden hier erwähnt, also auch die Propheten, und die würden alle im Reich Gottes sein, wenn sie das gesamte Kapitel hier im Hebräerbrief lesen. Warum ist das jetzt interessant? Zunächst einmal, was die Propheten Gottes angeht, in denen war Gottes Geist. Und die haben natürlich dann unter göttlicher Inspiration gelehrt und gepredigt. In Hebräer 11, Vers 32 hatten wir gerade gelesen, dass die Propheten hier erwähnt werden. Und dann in Vers 39, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Und dort nicht die Verheißung erlangt, die Verheißung des ewigen Lebens. Sie müssen warten, bis Christus zurückkommt. Was sagt Paulus? Weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Alle die Heiligen, alle die gestorben sind, alle die den Heiligen Geist Gottes in sich hatten, als sie starben, würden auferweckt werden im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, die nahe bevorsteht, um das Reich Gottes zu ererben, um Eintritt zu gelangen in die Familie Gottes. In 1. Petrus, Kapitel 1, da lesen wir die Verse 10 bis 12. 1. Petrus, Kapitel 1 und die Verse 10 bis 12. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war. Also die alttestamentlichen Propheten hatten Gottes Geist in sich, hatten den Geist Jesu Christi in sich, der ihnen auch die Weisheit gab, die Erkenntnis gab. Und die zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Und ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel sogar begehrt zu schauen. Gewisse Dinge sind sogar den Engeln verborgen. Aber es ist die Kirche Gottes, wie andere Stellen uns sagen, die diese von Gott gegebene Weisheit, dass die Erkenntnis von Geheimnissen offenbart. Aber warum sage ich das jetzt alles? War Salomo ein Prophet? Nun, die Bibel sagt es nicht ausdrücklich. Die Bibel sagt es nicht, aber die jüdische Tradition sagt es, der Talmud sagt, dass Salomo einer der 48 Propheten und 7 Prophetinnen des Alten Testamentes war. Ein interessanter Gedanke. Wenn er stimmt, würde auch dies bezeugen und belegen, dass er den Heiligen Geist hatte. Der Punkt ist der. Er hat den Heiligen Geist aber nicht verloren, wie es den Anschein hat, von all dem, was wir aus der Bibel heraus entnehmen können. Aber eine Gefahr bestand. eine Gefahr bestand und eine Gefahr besteht. Deswegen gibt es Warnungen in der Bibel. Auch im gesamten Hebräerbrief wird immer wieder davor gewarnt. Sündigt nicht gegen Gott in einer Weise, dass ihr mehr und mehr abfallt von dem Herrn, sodass ihr letztendlich dann nicht mehr diese Beziehung habt mit Gott, diese Beziehung der Liebe zu Gott. Und dann wird auch Gott diese Liebe zu ihnen, wenn sie abfallen von ihm, natürlich in der Weise nicht mehr aufrechterhalten, dass er sagt, okay, ich vergebe ihm, er bleibt weiterhin mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Also die Warnung ist da. Wir sollen aufpassen, wir sollen uns vorsehen, dass wir zwar nicht die Wahrheit kennen, aber dann nicht leben. Je mehr wir von der Wahrheit abrücken, indem wir mehr und mehr uns weigern zu gehorchen, umso mehr wird Gott uns auch die Weisheit nehmen. Auch das ist wichtig. Aber der Salomo, ein gutes Beispiel, er hat den Heiligen Geist von alledem, was wir sehen können, erhalten, hat ihn aber auch behalten, obwohl er ihn hin und wieder unterdrückt hat, offensichtlich. Deswegen werden wir gewarnt, dämpfe den Geist nicht, sondern seht zu, dass er ihn in vollster Stärke annimmt und im Geist wächst. Und das wünsche ich Ihnen auch. Wachsen Sie in der Erkenntnis, in der Gnade des Herrn Jesus Christus. Und Ihnen wird dann der Eingang in das Reich Gottes weit geöffnet sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.